Jesaja Kapitel 11 verspricht, dann wird die Erde voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und wenn man diese Worte hört, ist es eine Einladung, sich das vorzustellen, wie genau bedeckt Wasser das Meer. Es ist eine Einladung, dir das Meer vorzustellen. Ich weiß, dass es schwierig, wenn man in den Bergen ist, aber trotzdem. Stell dir also vor, wie Wasser überall ist, immer frisch, bewegend, alles bedeckend, fröhlich fließend. Stell dir die Breite des Wassers im Meer vor und die unerforschliche Tiefe des Wassers im Meer. Und das noch weiter, als das Auge sehen kann. Und so sagt Gott, dann wird die Erde voll von der Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und die zweite Hälfte von Levitikus beschreibt in Groben Gottes Plan, genau das zu tun. Und die Botschaft für uns ist einfach, sie ist leicht wiederholend und aufgreifend von Sachen, die wir schon gesehen haben. Die Botschaft ist, sei heilig, denn Gott heiligt alles. Sei heilig, denn Gott heiligt alles. Zuerst sehen wir, wie Gott sein Volk heiligt. Gott heiligt sein Volk, Kapitel 17 bis 20. Wir haben gerade den Tag der Versöhnung hinter uns. Gottes Christus hat sein Volk und sein Haus von Sünde gereinigt. Nun lehrt Gott sein Volk, ihr Leben auf ihn auszurichten, wie die Planeten sich um die Sonne kreisen. Sie sollen heilig sein, weil Gott sie heiligt. Und was bedeutet das? Weil in Kapitel 17 bedeutet das, dass sie Gottes Wort gehorchen sollen, seinem Christus und dem Werk des Christus vertrauen sollen. An diesem großen Tag der Versöhnung hat der Christus die Sünden des Volkes von dem Volk weggenommen, sie auf ihren Stellvertreter gelegt. Und jetzt, weil sie diese wunderbare Versöhnung bekommen haben, durch Gottes Gnade, durch Gottes Christus, müssen sie alle selbstgemachten Erlösungsversuche völlig verwerfen. So zum Beispiel Kapitel 17, Vers 7. Sie sollen ihre Opfer nicht mehr den Feldgeistern opfern, mit denen sie Abgötterei treiben. Das soll ihnen eine ewige Ordnung sein. Wortwörtlich, sie soll keine Opfer mehr den Feldgeistern bringen, mit denen sie Hörerei treiben. Gott hat sein Volk aus Ägypten gerettet, aber Gott hat noch nicht Ägypten völlig aus seinem Volk gerettet. Gott weiß, dass sein Volk immer noch dazu versucht ist, Abgötterei, Hörerei mit Feldgeistern zu treiben. Und Gott verwendet hier diesen recht starken Begriff von Abgötterei und Hörerei, weil falsche Anbetung entwürdigt und zerstört. Falsche Anbetung ist immer transaktionell. Man kauft den Gunst der Götzen und dabei verkauft man sich. Und so etwas ist völlig unangebracht für Gottes Volk, weil Gott sie schon erkauft hat und weil Gott sie schon aus seiner Gnade, seine Liebe und Gunst zugesichert hat, ohne ihr Zutun. Sie sollen dem Werk ihres Christuses vertrauen und nichts dazu hinfügen sollen. Und das erklärt, glaube ich, auch zum Beispiel das Blutverbot in Vers 10. Wer vom Haus Israel oder von den Fremdlingen unter euch irgendwelches Blut isst, gegen den will ich mein Antlitz kehren und will ihn aus seinem Volk ausrotten. Tierblut war ja ein wesentlicher Bestandteil von der Anbetung Gottes, wie wir gesehen haben. Denk noch mal an Aaron gestern Abend. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, sechsmal, siebenmal. Und weil Blut so ein wesentlicher Bestandteil von der Anbetung Gottes war, dürften sie das nicht in ihre eigenen Händen und Munden nehmen, um irgendein Erlösungswerk selbst nachzuahmen zu Hause. Heilig zu sein bedeutet, Gott anzubeten, indem man seinem Wort gehorcht und glaubt und seinem Christus vertraut und das Werk von seinem Christus als genug betrachtet und darauf baut. Und alle Formen von selbsterdachten Anbetung, sagt Gott, die sind Selbstanbetung. Und dann geht es weiter in Kapitel 18 und 20 zum Thema Sexualität. Kapitel 18, da geht es um sexuelle Sünden, die Gott verbietet. Und Kapitel 20, da beschreibt Gott die Strafe für diese Sünden. Und das Grundprinzip dafür finden wir in 18, Vers 3. Lest mit mir 18, Vers 3. Ihr sollt nicht tun nach der Weise des Landes Ägypten, darin ihr gewohnt habt, und auch nicht nach der Weise des Landes Kanaan, wohin ich euch führen will. Ihr sollt auch nicht nach ihren Satzungen wandeln. Mit anderen Worten, seid nicht wie die Menschen, von denen ich euch gerettet habe, und seid nicht wie die Menschen, zu denen ich euch hinschicke. Betrachte Sex anders, als sie es tun. Und was denn hier zugrunde liegt in Kapitel 18, ist Gottes Schöpfungsplan für Sexualität, den man in 1. Mose 1 und 2 findet. Gottes Schöpfungsplan für Sexualität sieht vor, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlässt, sich an eine Frau bindet und mit ihr ein Fleisch wird. Und in dem Kapitel 18, ab Vers 6 bis Vers 23, beschreibt Gott verschiedene Handlungen, die diesen guten Plan für Sexualität verdrehen. Und sie sind verboten, diese Verdrehungen, weil sie Gottes guten Plan verdrehen. Sie sind verboten, weil Gott dabei ist, sein Volk für ein neues Leben vorzubereiten in einem neuen Land. Wenn man durchliest, merkt man, dass Gott zahlreiche heterosexuelle Sünden aufzählt. 19 Mal verbietet Gott, dass Männer die Nacktheit einer Frau enthüllen. In verschiedenen Fällen. Und meistens geht es darum, dass die Frau, die nicht enthüllt werden soll, zu der eigenen Familie gehört. Wenn man aber durchliest, dann ist es höchstwahrscheinlich Vers 22, die uns besonders auffällt. Zumindest in Leipzig, in der Stadt, wo ich wohne, eine sehr progressive Stadt, Vers 22 wäre furchtbar provokativ. Du sollst nicht bei einem Mann liegen, wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Hierzu könnte man sehr viel sagen. Und falls du Fragen dazu hast, würde ich dich wirklich herzlich darum bitten, sprich mal bei einem ruhigen Moment mit einem der Pastoren hier. Die würden sich freuen, mit dir über dieses Thema zu reden. Und dennoch lass mich bitte vier Dinge zu Vers 22 sagen. Zuerst, der größte Anstoß hier ist nicht, wie Gott über Homosexualität spricht, sondern wie Gott über uns alle spricht. Gott sagt in diesem Kapitel, dass ich mir selbst nicht gehöre. Ich gehöre Gott, weil er mich gemacht hat und gerettet hat. Und weil ich Gott gehöre, hat Gott das Recht, mir zu sagen, was ich mit meinem Körper tue oder nicht tue. Gott hat mir das Recht zu sagen, wie ich leben soll. Und das ist der große Anstoß, dass Gott über uns alle sagt, ich bin euer Schöpfer und ich habe Bestimmungsrecht über euch. Zweitens, Gott weiß, dass alle Christen in sexuelle Versuchen geraten. Und Gott weiß, dass für einige in seinem Volk, wohl auch für einige von uns hier im Raum, dass wir uns Menschen des gleichen Geschlechts hingezogen fühlen. Und doch lehrt Gott hier, dass unsere Identität nicht davon kommt, wen wir schön finden, sondern unsere Identität kommt von Gott. Weder unsere Sexualität noch unsere Versuchung bestimmen, wer wir sind oder zu wem wir gehören. Gottes Rettung bestimmt, wer wir sind und zu wem wir gehören. Drittens, Gott will, dass sein ganzes Volk anders lebt als die Welt um ihn herum. Der Weg der Jüngerschaft und der Nachfolge ist derselbe Weg für alle. Und viertens, Gott befiehlt uns, anders zu leben, nicht um uns zu zerstören, sondern um uns zu heilen. Nicht um uns zu entleeren, sondern uns zu füllen. Gott sagt, seid nicht wie die, von denen ich euch gerettet habe, und seid nicht wie die, zu denen ich euch hinschicke. Seid wie ich. Und Gott sagt das, weil er dich und mich mehr liebt, als wir uns selbst je lieben könnten. Mehr, als du dir vorstellen kannst. Gott liebt dich so sehr, dass er dich wie Jesus machen will. Gott liebt sein Volk so sehr, dass er will, dass sie heilig sind, wie er es ist. Und tatsächlich in Kapitel 19 kommt denn der Trommelschlag, sei wie Gott, immer mal wieder. Schauen wir zum Beispiel Verse 1 bis 3 in Kapitel 19 an. Der Herr redete mit Mose und sprach, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten und sprich zu ihnen, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Ein jeder fürchte seine Mutter und seinen Vater, haltet meine Feiertage, ich bin der Herr, euer Gott. Und durch das ganze Kapitel 15 Mal kommt dieses Refrain, ich bin der Herr, euer Gott. Und deswegen sollst du so leben. Und das müssen wir erstmal begreifen, beherzigen. Jeder von uns will ein freies, ein authentisches, ein würdevolles Leben führen, nicht wahr? Aber was könnte schöner sein? Was könnte authentischer sein? Was könnte würdevoller sein? Als den Charakter des ewigen und vollkommenen Gottes wieder zu spiegeln. Was könnte eine größere Ehre sein? Es erinnert uns vielleicht an der Frage, die man Kindern immer wieder stellt, ja, wer willst du sein, wenn du mal erwachsen bist? Ich stelle mir die Frage immer noch, weil ich befürchte, dass ich am Peter-Pan-Syndrom leide und noch nicht erwachsen bin. Der Witz war witziger eigentlich, als ihr es gerade empfunden habt. Und da müsst ihr mir einfach vertrauen. Wenn ich meine Tochter Zoe frage, wen willst du sein, ist ja eh klar, sie will eine Prinzessin sein. Sie ist 5 Jahre. Sie will eine Prinzessin sein. Wen auch immer du als Vorbild nimmst, was auch immer du sein möchtest, wenn du ein kleines bisschen älter bist. Gott sagt höchstwahrscheinlich, seid eure Träume, sind unsere Träume viel zu kurz gedacht. Wen willst du sein, wenn du erwachsen bist? Ich will wie Gott sein. Ich will denken wie Gott. Ich will lieben wie Gott. Seid heilig, weil ich, der Herr, euer Gott bin, der euch heiligt. Es ist ein anspruchsvolles Gebot, nicht wahr? Gott fordert uns auf, etwas zu sein, was wir in uns selbst nicht sind. Lebe anders als die Welt. Lebe auch anders als dein eigenes Bauchgefühl. Zu jeder Zeit, zu Hause, bei der Arbeit, online, offline, auf dem Weg aus Ägypten oder auf dem Weg in Kanaan, sei heilig. Heute Nachmittag fahren wir nach Hause. Wir fahren nicht nach Hause, um endlich mal etwas Zeit für uns, etwas Me-Time zu bekommen. Nee, wir fahren nach Hause, um dort heilig zu sein. Sei heilig, sagt Gott. Aber sehr wichtig zu sehen, es ist nicht bloß ein Gebot, es ist auch ein Versprechen hier. Es ist auch ein Versprechen. Kapitel 20, Vers 8. Haltet meine Satzungen, tut sie. Da ist das Gebot. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Da ist das Versprechen. Wir alle haben Dinge, für die wir uns schämen. Etwas, was uns so beschädigt vielleicht und so befleckt und beschmutzt, dass wir es so tief wie möglich vergraben. Und wir denken, ja, es gibt gewisse Teile meines Lebens, womit ich den Herrn dienen und ehren kann, aber mit anderen Teilen, das geht gar nicht. Und auch mitten in diesen Befehlen, auch über Sexualität, ein Thema, was für so viele von uns Wunden und Schmerzen auch mit sich bringt, sagt Gott, auch da will ich dich heilig machen. Was du und ich nicht wieder gut machen können, sagt Gott, ich will wieder gut machen. Was wir nicht heilen können, sagt Gott, ich will das nicht bloß heilen, ich will es heiligen. So dass alles an dir meine Güte, mein Wesen widerspiegelt. Das ist der Anspruch Gottes, dass wenn er uns nimmt, er nimmt alles von uns. Wenn ich es so ausdrücken darf, er nimmt uns und unseren ganzen Mist, alles, was wir mitbringen. Und er sagt, ich heilige euch. Von Kopf bis Zeh. Von Gedanken zu deinem Körper, zu deinen Worten und deinen Lieben. Ich werde dir alles geben, was ich von euch verlange. Heiligkeit ist dadurch nicht bloß für einige super Frommen unter Gottes Volk, Kapitel 19, Vers 2 nochmal, rede mit der ganzen Gemeinde der Israeliten. Es ist für alle, die ihn kennen. Es ist für alle von uns, die dem Herrn Jesus vertrauen. 20, Vers 8, ich bin der Herr, euer Gott. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Es ist erstaunlich, wie Gott sich nennt hier. Gott beschreibt sich als unser Gott, der uns so nimmt, wie wir sind und nicht so lässt, wie wir sind, sondern macht, wie er ist. Gott heiligt sein Volk. Und dann kommt es, Gott auch die Leitung seines Volkes heiligt. In Kapitel 21 und 22 geht es um die Priester. Gott heiligt seine Priester. Ich weiß, es ist vielleicht unvorstellbar, aber was, wenn man einen neuen Pastor für die EFG München-Mitte aussuchen müsste? Wonach würdet ihr suchen? Jemand, der genauso gut singen kann wie Matthias Lohmann? Auf alle Fälle jemand, der besser singen kann als ich, das kann ich euch zusagen. Ich habe vor kurzem mehrere Stellenanzeigen aus Interesse gelesen für Pastoren und viele Kirchen suchten nach folgenden Eigenschaften. Kompetenz. Führungsqualitäten, Management, Liturgiewissen, Innovationskraft, Geschick im Umgang mit einem sehr guten Chor, wie den wir gerade gehört haben, Charisma, unternehmungslustig, inspirierend, kooperativ, Fokus auf Gemeinschaft, Mission, Öffentlichkeitsarbeit und eine weitere lange Liste von Sachen, die ich selbst nicht habe. Wie deprimierend. Vergleich all das mit den Worten eines jungen schottischen Pastors aus dem 19. Jahrhundert. Was meine Gemeinde am meisten von mir braucht, ist meine persönliche Heiligung. Gott segnet nicht so sehr große Begabungen, sondern vielmehr eine große Ähnlichkeit mit Jesus. Und dieses Zitat von Robert Murray M'Cheyne, dem schottischen Pastor, das widerspiegelt genau das, was wir hier in Kapitel 21 und 22 finden. In Kapitel 21 geht es um das Leben der Priester. Gott sagt, lebt, führt ein heiliges Leben. Und dann in Kapitel 22 geht es um ihren Job, ihre Kompetenzen, dass sie heilige Opfer bringen. Gottes Prioritäten sind immer Charakter über Kompetenzen, auch im Neuen Testament. Wo Älteste und Pastoren beschrieben werden, gibt es eine lange Liste von Charakterzügen, aber nur eine Kompetenz, fähig zu lehren. Wer du bist, ist Gott wichtiger als das, was du tust. Und Gott segnet unsere Ähnlichkeit zu Jesus mehr als unsere Begabung. Deswegen Kapitel 21, lest mit mir Vers 6. Nee, wir lesen ab Vers 5. Sie sollen auch keine Glatze scheren auf ihrem Haupt, noch ihren Bart stutzen und an ihrem Leibe kein Mal einschneiden. Wir werden gleich sehen, gewisse Gebote nimmt man nicht eins zu eins aus dem Alten Testament ins Neue Testament. Meine Gemeinde muss weder meinen Vorgänger noch mich noch meinen jetzigen Chef entlassen, weil wir alle dünn besiedelt hier oben sind. Vers 6, da wollte ich eigentlich hin. Sie sollen ihrem Gott heilig sein und nicht entheiligen den Namen ihres Gottes. Denn sie opfern die Feueropfer des Herrn, die Speise ihres Gottes, darum sollen sie heilig sein. Matthäus hat uns am Anfang des Wochenendes aufgefordert, dieses Heft zu nehmen und für die Geschwister darin zu beten. Ich weiß, dass das tun die Ältesten für euch in dieser Gemeinde. Umgekehrt betet ihr für eure Ältesten. Für Matthias und Matthias, für Sammy, für Waldemar, Andreas, Ron, für Markus, Winfried und Michael. Wenn du das tust, danke dafür. Wenn du es noch nicht regelmäßig tust, bitte fang an. Denn eines der größten Geschenke, was Gott euch als Gemeinde geben kann, ist Älteste, die Jesus ähneln. Und von all den Dingen, die ihr für sie beten könnt, ist das Beste, was ihr für sie beten könnt. Vater, bitte mach die Ältesten, die du mir geschenkt hast als Teil dieser Gemeinde, bitte mach sie mehr wie Jesus. Wirke in ihnen durch deinen Geist, Tag für Tag für Tag. Kapitel 21, Vers 6, sie sollen ihrem Gott heilig sein. Und dann kommt in Kapitel 21 auch eine vielleicht etwas kuriose Stelle über ihre körperlichen Eigenschaften. Als Theologiestudent in Gießen mussten wir einmal im Unterricht eine Art Testpredigt sozusagen predigen über eine Bibelstelle unserer Wahl. Und ich habe diese Versen genommen. Lesen wir Kapitel 21, Vers 17 bis 20. Sage zu Aaron, wenn einer deiner Nachkommen in künftigen Geschlechtern einen Fehler hat, der soll nicht herzutreten, um die Speise seines Gottes zu opfern. Denn keiner, an dem ein Fehler ist, soll herzutreten, er sei blind, lahm, mit einem entstellten Gesicht, mit irgendeiner Missbildung, oder wer einen gebrochenen Fuß oder eine gebrochene Hand hat, oder bücklig oder verkümmert ist, oder wer einen weißen Fleck im Auge hat, oder Krätze oder Flechten oder beschädigte Hoden hat. Das sind keine einfachen Worte. Denn noch einmal, wenn wir uns ehrlich sind, sieht es fast so aus, als ob Gott diskriminiert. Als ob Gott gegen Menschen mit Behinderungen diskriminiert. Und das schmerzt. Und dennoch, wie wir immer mal wieder in diesem Buch gesehen haben, täuscht der erste Blick. Und wenn man weiter liest und schaut, kommen Offenbarungen über Gottes Güte und Gnade, die wir vielleicht davor nicht gesehen hatten. In anderen Kulturen in der damaligen Zeit wurden Menschen mit Behinderungen ausgegrenzt und sehr schlecht behandelt. Unsere westliche Gesellschaft bewegt sich leider in diese Richtung, in den Gesprächen über Abtreibungen und Sterbehilfe. Besonders das Land, aus dem ich komme, bewegt sich sehr stark in diese Richtung. Und doch hier sehen wir, dass unser Gott für Menschen mit Behinderungen sorgt. Schaut noch einmal Vers 22 an. Doch essen darf er die Speise seines Gottes. Tatsächlich dreimal, Vers 17 und Vers 21 und Vers 22, sagt Gott, dass obwohl diese Männer mit irgendwelchen körperlichen Flecken oder Fehler ihn nicht als Priester wie Aaron dienen sollen, sind sie immer noch Teil seines Volkes. Und er ist ihr Gott. Das Brot seines Gottes darf er essen. Gott sagt, ich bin deren Gott. Und ich kümmere mich um sie. Ich gebe ihnen Brot zu essen. Dennoch, auch wenn wir da Gottes Güte sehen, dennoch bleibt die Frage, wieso diese körperlichen Kriterien? Und wie wir x-mal schon gesehen haben, kommt die Antwort noch einmal aus 1. Mose 1 bis 2. Gott will sein Volk reinigen und wiederherstellen und erneuern, damit er sein neues Leben mit ihm in einem neuen Eden führt. Und Gott hat vor, dass das, was in 1. Mose 3 kaputt gegangen ist, durch die falsche Anbetung des ersten Adams, durch die perfekte Anbetung eines zweiten Adams wiederherzustellen. Und das stellt die Stiftshütte sinnbildlich dar. Und weil das ganze Opfersystem wie eine Art Bilderbuch für große Kinder ist, wo jedes Detail eine Botschaft in sich hat, müssen dann auch die Priester in ihrem Körper fehlerfrei sein, genau wie die Tiere, die sie bringen, fehlerfrei sein müssen. Damit das ganze Volk sieht, dass Gottes Plan für jeden, der ihn kennt, eine fehlerfreie, vollkommene Zukunft ist. Der Herr Jesus hat diese Gebote erfüllt. Und doch erstaunlicherweise nicht, indem er durch körperliche Stärke und Schönheit gestrahlt hat. Der Herr Jesus hat in seinem Körper diese Gebote erfüllt, indem er letztendlich am Kreuz zerrissen und verstückelt und durchbohrt und entstellt wurde. Und Gottes Fluch in seinem Körper getragen hat, so dass er für alle, die ihm kennen und vertrauen, neue, gesegnete, vollkommene Körper beschaffen kann. Gott heiligt sein Volk durch heilige Priester. Ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt. 21, Vers 8. Und indem dieser Refrain wieder kommt, ich bin heilig, der Herr, der euch heiligt, verspricht Gott seinem Volk, dass ihre Heiligkeit, deine Heiligkeit, meine Heiligkeit, das ist kein Nebenprojekt für ihn. Das ist kein Hobby, was er macht, wenn er Feierabend hat. Es ist auch nichts, was er uns überlässt. Deine Heiligkeit ist etwas, was Gott selbst in seine eigenen Hände nimmt. Und niemand anders anvertraut. Es ist ihm so wichtig. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Gott verbreitet seine Heiligkeit über sein Volk und über seine Priester. Und da bleibt er nicht stehen. Er will auch sogar Zeit und Raum heiligen. Kapitel 23 bis 25. Falls jemand heute noch überhaupt den Begriff heilige Zeit erwähnt, dann denken wir vielleicht an Gänsehaut bei einem ganz schönen Lobpreislied oder einen besonders bewegenden Spaziergang in den Bergen oder eine besonders beeindruckende stille Zeit mit dem Herrn in seinem Wort oder vielleicht an eine Reise nach England. Das wäre auch möglich. Das ist aber viel zu klein gedacht. Kapitel 23, Vers 1, lesen wir es zusammen. Sage den Israeliten und sprich zu ihnen, dies sind die Feste des Herrn, die ihr ausrufen sollt als heilige Versammlungen. Und das gibt dann quasi das Thema für 23 und 25, heilige Versammlungen. Das sind die Feste, die Gottesdienste, die Feiertage, die Partys, wo Israel sich versammelt, um ihren Gott zu feiern und genießen. Und diese ganzen Feste und Partys werden um den Sabbat organisiert. Jeder siebte Tag war Sabbat, Samstag für uns. Ein Tag, in dem man Gott verehrt, in dem man sich seine Ruhe anschließt. So, es gab einen Sabbat jede Woche. Alle sieben Monate gab es eine Sabbatwoche, Ruhe für eine ganze Woche. Alle sieben Jahre ein Sabbatjahr. Und wenn man das siebte Sabbatjahr erreicht, kriegt man das Jahr und das darauf folgende Jahr als ein Jubeljahr, als Urlaub. Der Kalender Israels lehrt sie dem Herrn Vertrauen in seine Großzügigkeit, wie er sich um sie kümmert. Stell dir vor, jedes siebte Jahr ein ganzes Jahr frei. Wie großartig. Ich muss mal mit meinem Chef drüber reden. Dieser Kalender lehrt sie dem Herrn Vertrauen. Einen Tag pro Woche freizunehmen ist nicht so schwierig für die meisten von uns. Wir empfinden das als Geschenk. Aber Kapitel 25, Verse 1 bis 7 schreibt vor, dass während dieser Sabbatjahre, die immer wieder vorkommen, keine Arbeit verrichtet werden darf. Aber das ist eine Glaubensprüfung, nicht wahr? Ein ganzes Jahr lang von der Arbeit zu lassen, kein Gehalt zu bekommen, sorgt Gott wirklich für dich? Und durch den Kalender, in dem er diese Dinge vorschreibt, sagt Gott, ja, ich kümmere mich um dich, um mein ganzes Volk. Oder schaut mit mir zum Beispiel Kapitel 25, die Verse 8 bis 12 an. Du sollst zählen sieben Sabbatjahre, sieben mal sieben Jahre, dass die Zeit der sieben Sabbatjahre 49 Jahre mache. Danke für die Mathehilfe. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tag des 7. Monats, am Versöhnungstag. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im Land für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr, ein Jubeljahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seiner Habe und seine Sippe kommen. Und als Erlassjahr soll das 50. Jahr euch gelten. Ihr sollt nicht sehen und was von selber wächst, nicht ernten. Auch was ohne Arbeit wächst, im Weinberg nicht lesen. Denn das Erlassjahr soll euch heilig sein. Vom Felde weg dürft ihr essen, was es trägt. Zwei Jahre Pause. Zwei Jahre Pause für das große Sabbatjubiläum, für das Erlassjahr. Zwei Jahre lang ohne Gewinn. Zwei Jahre lang ohne etwas in die Rente einzuzahlen. Ist Gott wirklich besser als Reichtum? Wirklich besser als Besitz? Wirklich besser als der Ruhm, der davon kommt, dass ich in meiner Abteilung wirklich vorankomme und irgendein Projekt richtig gut hinliefere? Durch den Kalender sagt Gott, meine Liebe ist besser als alles, was du erntest, was du kaufst oder was du selbst errichtest. Dieser Kalender lehrt Gottes Volk, Gott zu vertrauen.
dass seine Liebe besser ist als das Leben.
Und es lehrt sie, dass sie Gott gehören, weil es gewisse Sprüche, gewisse Stories gibt, die immer wieder an diesen Festen, diesen Partys neu erzählt werden. Bei dem Passafest erzählen die Ältesten, wie Gott sie als Volk von Gottes Gericht und vom Tod und von Sklaverei aus Ägypten rausgerettet hat. Bei jedem Fest der ungesäuerten Brote sagen sie zu ihren Kindern, das halten wir um dessen Entwillen, was der Herr uns getan hat, als wir aus Ägypten zogen. Sieh, diese ganzen Sabbate, diese ganzen Feste und Partys, die versetzen Israel aus der Story, die sie sich über sich selbst erzählt haben, in die Story, die Gott schreibt. Die Story seiner Gnade, seiner Rettung. So dass sie lernen zu bekennen, meine Story, meine Biografie, unsere Story, unsere Biografie, das ist die Story, die Gott schreibt von seiner Gnade und seiner Rettung. Das Abendmahl wirkt genauso für uns heutzutage. Wenn wir Brot und Wein miteinander teilen, gedenken wir, dass wir eins mit Jesus sind, dass wir durch den Glauben eins mit ihm geworden sind, uns, die wir von unseren Sünden abgekehrt haben und ihm vertraut haben. Und wir gedenken, dass Jesus uns erlöst hat und dass Jesus uns ernährt und speist und trägt und zu seinem Festmahl nach Hause bringt. Weil in seiner Gnade hat Jesus uns aus unserem dem Tod geweihten Albtraumsgeschichte in seine herrlichen Geschichte hineingebracht. Und dann jeden Sonntag versammeln wir uns zum Gottesdienst, weil Gott Jesus' Story zu unserer Story gemacht hat. Wir bekennen seinen Tod und wir gewissen uns, wir sind die Menschen, die mit Jesus gestorben sind. Und wir feiern seine Auferstehung und wir bekennen, wir sind die Leute, die Gott mit Jesus auferweckt hat. Und wir warten auf den Tag des Herrn, wo Jesus in Herrlichkeit erscheint. Denn wir wissen, wenn er in Herrlichkeit erscheint, werden wir mit ihm erscheinen, verherrlicht mit ihm. Ich kann meine Story nicht verstehen, nicht erzählen, nicht begreifen, ohne die Story Jesus zu kennen, zu erzählen, zu begreifen, weil meine Story ist jetzt ein Teil seiner Story. Und noch mehr, denn durch diese Sabbate und Feste zeigt Gott uns, wie er über Zeit und Raum herrscht. Durch diese Feste, es ist, als ob durch den Kalender durchstreitet und mehr für sich selbst beansprucht und mehr in seine eigenen Güte und Heiligkeit bekleidet. Als ein Vorgeschmack von dem Tag, wo jede Sekunde und jeden Augenblick und jeden Fleck in der Schöpfung seine Güte widerspiegeln wird. Und so lehrt Leviticus uns auf den Tag warten, wenn die Erde voll ist der Erkenntnis des Herrn, wie das Wasser das Meer bedeckt. Zwischen Kapitel 23 und 25 und dieser wunderbaren Partys, die da beschrieben werden, kommt Kapitel 24, was wir am Anfang gehört haben. Da gibt es eine Leuchte, ein paar Brote und eine Hinrichtung. Kapitel 24. Eine Öllampe brennt im Zelt. Aaron soll diese Lampe, diesen Leuchter, jeden Abend und jeden Morgen nachfüllen. Es ist ein Licht, Vers 4, vor dem Herrn, dass es beständig leuchtet. Und aus Exodus 25 wissen wir, dass diese Lampe, dieser Leuchter eigentlich es ist ein Gegenstand, was wie ein Baum aussieht, mit Mandelblüten als Ästen. Und in jeder Mandelblüte ist eine Lampe. So dass im Zelt, im Gotteshaus, strahlt etwas, das wie ein Baum des Lebens aussieht. Und es strahlt runter mit diesem Leuchter auf etwas Brot. Und da fragt man sich, was macht eine Bäckerei im Zelt der Begegnung. Das ist komisch. Aber Vers 5. Es sind 12 Brote. Man denkt, aha, Moment, 12, kommt mir bekannt vor. Da war 12 Stämme. Ah. Also hier stehen die 5 Brote sinnbildlich für die Stämme Israels, für Gottes Volk. Und jeden Sabbat soll Aaron sie ersetzen mit frisches Brot. Vers 8, an jedem Sabbat soll Aaron sie zurichten vor dem Herrn. Und was wir hier haben, ist ein Bild davon, wie Gott sein Volk unter seine Gegenwart, unter sein glänzenden, strahlenden Antlitz gestellt hat. Dass Gott auf sie schaut und strahlt und ihre Dunkelheit vertreibt. Und während sie vor Gottes Angesicht leben, kommt Gottes Christus und erneuert sie jeden Sabbat durch ihren Gottesdienst. Es ist ein Bild auch von unserem Leben in Christus als Gemeinde, nicht wahr? Gott hat uns aus der Dunkelheit genommen und berufen und in sein glänzenden, herrlichen Licht gestellt. Und er strahlt auf uns. Der Vater in seiner großen Gnade nimmt seine Augen nie weg von seinen Kindern. Und indem er auf uns schaut, strahlt er runter auf uns. Und am jeden Tag des Herrn erneuert uns unseren Herrn Jesus Christus, während wir ihn anbeten. So, dass was wir hier machen, Woche für Woche, Sonntag für Sonntag, ist Teil davon, wie Gott uns für den Tag vorbereitet, wo seine Herrlichkeit alle Zeit und jeden Raum bedeckt. Der Weg zu dieser Heiligkeit führt über den wöchentlichen Gottesdienst Israels. Es gibt allerdings in diesem Kapitel noch einen anderen Weg, der Weg der Götzenverehrung und des Todes, ab Vers 20 bis zum Ende des Kapitels. Ein Mann lästert Gottes Namen, Gott befiehlt, dass er getötet werden soll. Vers 16, wer des Herrn Namen lästert, der soll des Todes sterben. Und Mose stellt diese zwei Szenen nebeneinander, damit Israel begreift, dass sie an einer Art Kreuzung stehen, zwei Wege vor sich. Welchen Weg werden sie gehen? Den Weg der Anbetung, der ins Leben und Heiligkeit führt, der Weg der Selbstanbetung, der in den Tod führt. Und nach all dem, was wir gesehen haben, steht schon wieder ein Fragezeichen über Israel. Sind sie wirklich die Art von Menschen, die immer den richtigen Weg wählen werden? Oder werden sie ihre eigenen Wege gehen? Wollen sie wie Gott sein? Oder wollen sie wie die Welt sein? Und dennoch, auch wenn ein Fragezeichen über Israel stellt, auch ein Fragezeichen über unser moralisches Können, da steht kein Fragezeichen über Gott. Gott ist dann letztendlich selbst gekommen in dem Herrn Jesus, um das Leben der perfekten Anbetung zu führen. Damit er uns, die wir ihm kennen und vertrauen, dieses Leben der perfekten Anbetung zurechnet. Ich habe angekündigt, Kapitel 17 bis 25. Wir kommen zum Schluss doch in Kapitel 26. Unsere Hubschrauberreise ist ein Tick weiter gegangen, als ich ursprünglich geplant hatte. Aber das ist okay. Hier endet unsere Reise. Kapitel 26, Verse 11 bis 12. Ich will meine Wohnung unter euch haben und will euch nicht verwerfen. Und ich will unter euch wandeln und will euer Gott sein. Und ihr sollt mein Volk sein. Immer mal wieder sagt Gott zu Israel, wandelt in meinen Wegen. Und doch bis jetzt ist Gott nur einmal so beschrieben als der Herr, der mit uns wandelt. 1. Mose 3, Vers 8. Der Herrgott wandelte im Garten bei der Kühle des Tages. Und damals haben Adam und Eva sich versteckt, weil sie sich versündigt hatten gegen Gott. Und Gott ist in Gericht gekommen und sie vertrieben. Aber jetzt verspricht Gott, ich werde wieder unter euch wandeln. Nicht in Gericht, sondern in Gnade. Das Leben, was Adam uns verloren hat, werde ich euch in Christus wieder schenken. Ich will unter euch wandeln. Und schon jetzt wohnt Gott in uns. Er hat uns, die Gemeinde, zu seinem Wohnort gemacht. Und wir warten auf den Tag, wo der Herr Jesus zurückkommt. Und wir sehen werden, Angesicht zu Angesicht, wie der Herr Jesus Christus unter uns wandelt. In einem Leben, das man nur als Himmel auf Erde beschreiben kann, das wir nie verlieren können. Dann wird die Erde voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie Wasser das Meer bedeckt. Und weil das so ist, weil Gott alles heiligt, sagt er zu dir und zu mir, sei heilig. Ich bin der Herr, der euch heiligt. Lasst uns beten. Vater, wir preisen dich für deine Güte, für deine Gnade, für deinen großartigen und ewigen Plan, der unbesiegbar ist, der uns aus Sünde und Tod und Heimatlosigkeit und Vertreibung und Verbannung und Scham und Schuld emporhebt und zurück zu dir bringt, gereinigt und gar geheiligt. Danke, dass wir auf den Tag warten dürfen, wo der Herr Jesus unter uns wandelt und wir ihn sehen werden. Danke, dass an dem Tag wir von Kopf bis Zeh, von Innerem bis nach Äußerem, in allem, was wir sind, völlig heilig sein werden. Und Vater, hilf uns weiter auf diesen Tag zu warten. Und während wir warten, bitte mach du uns heilig. Du, unser Gott, der uns heiligt. In Jesu Namen. Amen.